Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen für die Predigt beten. Hört den Predigttext aus dem Hohen Lied im zweiten Kapitel. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Gott segne uns durch sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich gebe es gleich selbst am Anfang zu. Ich habe gedacht, wer um alles in der Welt hat diesen Text als Predigttext in die Reihe der Predigttexte aufgenommen? Was hat das mit Advent zu tun? Ja, das sind dann die wirklichen Probleme. Entschuldigung. Ich versuche etwas lauter zu sprechen, aber es... Okay. Also, das Hohe Lied ist wirklich ein feines Buch der Heiligen Schrift. Ich mag es sehr. Es handelt sich um eine Sammlung von zärtlichen, teilweise auch erotischen Liebesliedern, in denen das Suchen und Finden, das Sehnen und das gegenseitige Lobpreisen zweier Liebender geschildert wird. Ich lese es nicht so oft, aber gelegentlich schon. Und ich habe es lieben gelernt, als ich die dunkle Nacht des Mystikers Johannes vom Kreuz entdeckt habe. Dieser spanische Karmelit hat in seinem Büchlein von der Sehnsucht geschrieben, welche die Braut in die Dunkelheit hinaustreibt, um den Bräutigam zu suchen. Damit wird das Hohelied Kapitel 3 ausgelegt. Also, für ihn, für Johannes vom Kreuz, aber für viele Christen und für die Kirche ist hier die Sehnsucht der Gemeinde nach Jesus Christus, dem Bräutigam, selbst zum Ausdruck gebracht. Hebräisch heißt das Buch das Lied der Lieder, also das höchste Lied, was man sich überhaupt denken kann. Und es wurde und wird immer wieder auf die Beziehung Gottes zu den Menschen hingedeutet. Gott ist der Liebende, das Volk Gottes ist wie eine geliebte Braut. Also gut, ich kann mich von dieser Seite auf unseren Predigttext heute am zweiten Advent sehr gut einlassen und möchte als erstes von der Sehnsucht sprechen. Anders als wir es gewöhnt sind, geht's mir zunächst nicht um die adventliche Sehnsucht nach Weihnachten. Auch nicht um die Sehnsucht, dass doch endlich der Himmel aufreißt, wie wir es gleich noch singen werden, und das Reich Gottes kommt. Klar, der kommende Erlöser steht ja über diesem Sonntag. Unzählige Menschen sehnen sich in diesem Tag nach Befreiung von Sorgen und Last, Schmerz und Angst. Das gilt es anzusprechen, aber zunächst nicht heute und hier und jetzt gleich in dieser Predigt. Wiederum geht es nicht um die Sehnsucht nach der Ankunft des Messias, die in diesen schwierigen Zeiten viele Menschen ergreift. Ich habe es auch von jüdischen Menschen neu gehört, dass sie Ausschau halten nach dem Messias. Ich möchte von einer anderen Sehnsucht sprechen, und zwar von der Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Welches Bild haben wir, haben Sie von Gott? Ist es für uns denkbar, dass Gott sehnsüchtig zu uns hinschaut, so wie ein Verliebter? Darum geht's. Viele meinen, Gott sei eher jemand, der auf Distanz zu uns ist. Natürlich, er ist ja irgendwo verborgen in der unsichtbaren Welt, aber auch auf Distanz, weil wir wahrscheinlich möglich nicht den Idealen entsprechen, die er von einem Menschen hat, von einem Guten und einem Besonderen und jemand, der heilig ist und zu Gott gehört. Also in der Sprache der Liebe, wir meinen insgeheim, dass wir eigentlich nicht sein Typ sind. Zu irdisch, allzu menschlich, ziemlich unansehnlich mit unseren von Sünde dunklen Seelen. Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie sich über einen Verliebten gewundert haben oder eine Verliebte, deren Liebesblick auf eine Person gefallen ist, die so gar nicht attraktiv ist? So mit Abstand betrachtet. Manchmal schütteln wir den Kopf und versuchen, jemandem seine Liebe auszuregen. Wenn sie zu verschieden sind, vielleicht Altersunterschied oder verschiedene Welten oder überhaupt, es scheint nicht zu passen, dann bleibt nur ein Schulterzucken und die geseufzte Weisheit, wo die Liebe eben hinfällt. Es ist so ein bedeutungsschwerer Halbsatz, zielt auf eine Beziehung, die einem merkwürdig vorkommt, in der man keine Chance einräumt. Ein schwarzer Schwan aus Münster wurde im Jahr 2007 bundesweit bekannt, da er sich in ein Tretboot verliebt hatte. Verrückte Liebe also, oder unerklärlich? Liebe Gemeinde, am zweiten Advent können wir glauben und annehmen, dass Gott so empfindet, wenn er an uns denkt. Es ist eine verrückte Liebe zu den Menschen. Eine verrückte Liebe dessen, der Himmel und Erde gemacht hat und den es aus dem Himmel auf die Erde treibt. Die Bibel vermittelt uns das. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben mit ihm, mit Gott haben. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammer lasst, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Wie soll ich dich empfangen? Strophe 5. Gott hat Sehnsucht nach uns wie ein Liebender nach seiner Freundin. Ich muss heute der Heldenstadt Leipzig ein Geständnis machen. Ich war im Herbst 1989 nicht dabei, als hier und in anderen Städten die friedliche Revolution errungen wurde. Ich bin immer ein wenig peinlich berührt, wenn man mich fragt, wo ich denn am 9. November zum Beispiel gewesen sei. Ich kann es nicht beantworten, denn im Herbst 1989 habe ich mich verliebt. Mein Herz war nicht auf den Straßen bei den Demonstranten, sondern es war in einem kleinen Erzgebirgsdorf, wo die lebte, die ich gerade dabei war, lieben zu lernen. Im Predigtext heißt es, siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Ich bin nicht gehüpft, sondern auf einer alten ES 150 gefahren, die freilich mit ihrer Federschwinge vorn ziemlich durch die Schlaglöcher gesprungen ist. Ich habe das auch gemacht, als im Winter die Temperaturen tief im Minusbereich waren. Egal, ich hatte schlicht Sehnsucht. Liebe Gemeinde, noch einmal, wie denken Sie über Gott und seine Haltung zu uns? Oder ganz konkret zu Ihnen selbst? Gehen Sie doch bitte davon aus, dass Gott Sehnsucht nach Ihnen hat. Ja, gerade nach Ihnen. Deswegen ist er in Christus gekommen. Deswegen wird uns das zu Weihnachten und darauf zu, also im Advent, so besonders bewusst. Ich jedenfalls brauche nur eine alte ES 150 zu sehen und weiß, was Sehnsucht ist. Ein zweiter Gedanke. Wir sind für eine freundschaftliche Beziehung zu Gott geschaffen. Freund und Freundin, das sind die Bezeichnungen in diesem Text. Mit welchem Vergleich würden Sie Ihr Verhältnis zu Gott beschreiben? Passt das? Oder müssen wir schon wieder korrigieren, wie es vielleicht sein sollte? Viele stellen sich Gott väterlich oder mütterlich vor. Wir sind die Kinder Gottes. Wir beten ja im Vater unser entsprechend. Ja, das ist so. Andere lesen vielleicht bei Paulus, der sich als Knecht Christi bezeichnet hat. Er der Herr, Paulus der Knecht. Oder wenn wir zu Jesus hinschauen und zu den Jüngern, Meister und Schüler, sie haben ihn als Rabbi angesprochen. Vielleicht so. Hier in unserem Text kommt eine andere Ebene dazu, eine ganz, ganz starke Beziehungsebene. Freund, Freundin. Es heißt hier, da ist die Stimme meines Freundes. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt im Johannesevangelium Kapitel 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, nämlich zu lieben. Ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Mit diesem Vergleich kommen wir weg von dem Gedanken der schwärmerischen Liebe hin zu einer der stärksten Säulen in unserem Leben, die der tiefen Freundschaft. Was zeichnet eine Freundschaft aus? Respekt natürlich. Freundschaften leben davon, dass man so auf Augenhöhe ist, dass es da kein Gefälle gibt. Zuneigung, Liebe, Philia, die freundschaftliche Liebe, Vertrauen. Vertrauen im Sinne von Verlässlichkeit. Er oder sie ist für mich da und ich für sie oder für ihn. Offenheit. Vielleicht ein wenig abgestuft, je nachdem, wie eng die Freundschaft ist, aber jemanden zu haben, mit dem man alles teilen kann. Die Beziehung, die uns mit Christus verbindet, verbinden soll, ist im Kern eine freundschaftliche. Aus dem Predigtext kann ich Merkmale dafür gewinnen. Freunde sind gern beieinander, es zieht sie zusammen, sie reden, Stimme hören, rufen. Sie teilen intime Einsichten, Blick durchs Fenster, in einen Raum, der vielleicht nicht zugänglich ist, eigentlich. Ich möchte Sie gern ermuntern, an Gott wie an einen Freund zu denken. Und das hätte nach unserem Text auch einige Konsequenzen. Ich bräuchte keine Angst zu haben, mich ihm zu offenbaren. Er weiß Bescheid. Er kennt mich. Er kommt zu mir auf Augenhöhe herab. Das Gebet ist mehr ein Austausch als ein Aufsagen von Texten. Und es ist gut, Zeiten für die Begegnung zu reservieren. Mir hat vor einiger Zeit jemand geschrieben, dass er die Lectio Divina neu entdeckt hätte. Das ist eine bestimmte Art, die Bibel zu lesen. Die kommt aus dem 3., 4. Jahrhundert von den Wüstenvätern, also von den Mönchen. Also sich einen Bibelabschnitt vorzunehmen, ihn mal zu lesen, zu schauen, welcher Vers spricht mich besonders an. Diesen wiederhole ich, meditiere ich. Ich bete ihn. Ich versuche zu vernehmen, was mein göttlicher Freund mir durch dieses Wort sagen möchte. Und ich verweile im Dialog über diesen Text. Freundschaft mit Gott heißt umgekehrt auch, dass Gott uns auffordert, steh auf, meine Schöne. Auffordert, sich auf die Suche zu machen nach Gott, der da ist, aber eben wie im Text manchmal wie hinter einer Wand, weil unsichtbar, weil von uns noch nicht gesucht und entdeckt. Finde mich, sagt Gott. Und damit bin ich beim dritten und letzten Gedanken meiner Predigt. Wenn wir uns Gott als eine Person voll Liebe vorstellen und Sehnsucht nach uns und eine freundschaftliche Beziehung zu ihm finden, ändert sich auch unser Blick auf diese Welt. Wir sehen den kommenden Frühling mitten in der Winterzeit. Es heißt hier, siehe, also schau doch hin, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen. Die Turteltaube lässt sich hören, der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Eigentlich beinahe ein weiterer Grund, diesen Text nicht in den Advent zu setzen, oder? Aber die Jahreszeiten sind im Hohen Lied nicht nur naturalistische Beschreibungen, sie stehen für Stimmungen. Winterstimmung, Frühlingsstimmung. Winter, wir sagen manchmal, es gibt den Winterblues, Das heißt, so eine gewisse Müdigkeit, Zurückgezogenheit, Melancholie, manchmal auch etwas schlechtere Laune. Es heißt, es gäbe zu viel Melatonin in unserem Körper, Schlafhormon, weil es nicht so hell draußen ist. Wie fühlt sich der Winter an? Sie wissen es, oder? Und dann der Frühling. Warum freuen wir uns auf den Frühling? Weil im Frühling gefühlt alles viel leichter wird, Frühlingsluft. Wissenschaftler sagen, das geht eben auf Serotonin und Dopamin zurück. Naja gut, das ist nicht so romantisch, aber da scheint die Sonne. Die Tage werden länger, wir werden aktiver und wacher und zufriedener. Auch die vielen Reize für die Sinne helfen uns, Düfte, buntes Blühen und so weiter. Der Frühling steht für Aufbruchsstimmung. Liebe Gemeinde, zurzeit gibt es gute Gründe, niedergeschlagen zu sein, nicht nur des Winters wegen. Die Horizonte sind verdunkelt. Kriege machen uns ratlos. Das Lied Nummer 430 habe ich nie so gesungen wie in dieser Zeit. Gib Frieden, Herr, wir bitten, die Erde wartet sehr. Es wird so viel gelitten, die Furcht wächst mehr und mehr, die Horizonte grollen, der Glaube spinnt sich ein. Hilf, wenn wir weichen wollen, und lass uns nicht allein. Viele Probleme gibt es auf der Welt und auch in unserem Land. Eine Regierung hat es schwer, zusammenzukommen und zu bleiben und Lösungen zu finden. Die Kirche auch. Da gibt's negative Prognosen, Mitglieder gehen, Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, Spannungen und Streit, eine Ratsvorsitzende, die geht. Das private Sorgen kommt dazu, Inflation, Unsicherheit und vielleicht auch eben Sehnsucht nach diesem Frühling 89-90, der hier ein Herbst war. Wir haben also einen gewaltigen Winterblues, könnte man sagen. Was sagt unser Liebesdichter dazu? Er ermuntert seine zurückgezogene Freundin, aus ihrem Haus zu kommen oder doch wenigstens hinauszuschauen. Der Regen hat aufgehört. Die winterliche Regenzeit in Israel ist vorbei. Das Wetter dreht sich gerade. Verlasse deine Melancholie und sieh, was sich gerade tut. Für mich heißt das zuerst und überhaupt, es gibt eben verschiedene Zeiten, das ist so, das wechselt, so ist es auf der Welt. Aber der Winter ist kein Dauerzustand, wir kommen da durch. Ich habe mit verschiedenen Menschen intensiven Austausch über die gesellschaftliche und politische Lage, die Situation in der Kirche und so weiter. Und manchmal sagen wir, kann es vielleicht sogar sein, dass da etwas stirbt, auch bei der Kirche stirbt? Wohl bemerkt nicht die Kirche, sondern vielleicht eine bestimmte Gestalt von ihr. Und was hieße das? Ich zitiere aus einem Brief, den ein Freund mir in diesen Tagen geschrieben hat. Nicht die Kirche stirbt. Nicht der Glauben an Christus stirbt. Nicht die Gemeinschaft der Heiligen stirbt. Wir haben uns ein Bild gemacht und das ist mitten in Wandlung begriffen. Wir rutschen eine Schicht tiefer und kommen der Freude eine Stufe näher. Das stimmt mich still und tiefgreifend zuversichtlich. Soweit der Text von meinem Freund. Wir kommen der Freude eine Stufe näher. Sieht das gerade so aus? Der Advent ist jedenfalls eine Zeit, in der wir auf das Kommende zuleben. Und es macht eben einen großen Unterschied, ob man den Untergang vor Augen hat oder einen Neubeginn, wie das kommende Christfest oder ein Stück weiter den kommenden Frühling. Ersteres führt zum Winterblues, letzteres nährt die Hoffnung. Verwegene Hoffnung hat es Altbundespräsident Gauck vor einer Woche hier in Leipzig genannt, als er anlässlich der Eröffnung von Brot für die Welt in der Stadt war. Verwegene Hoffnung ist und handelt gegen den Augenschein zuversichtlich, Ausschau haltend nach dem, was kommt. Liebe Gemeinde, damit bin ich am Schluss meiner Predigt angekommen. Das Thema des zweiten Adventes lautet der kommende Erlöser und der Spruch des Tages: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Predigttext ist nichts anderes als die Dinge mit dem zu Gott hin erhobenen Haupt zu betrachten und dabei neu zu denken und zu entdecken, Gott hat Sehnsucht nach uns, nach euch, nach mir. Er möchte uns in eine freundschaftliche Beziehung hineinlocken und er bereitet einen neuen Frühling für uns vor. So gesehen bin ich doch sehr einverstanden damit, dass Hoheslied 2 in die Predigtexte für die Adventszeit aufgenommen wurde. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.